Wer die Offenbarung liest, spürt sofort die Spannung zwischen Gericht und Hoffnung. Auf der einen Seite stehen Drachen, Tiere und große Trübsal, auf der anderen eine Schar, die ganz dem Lamm gehört. Inmitten dramatischer endzeitlicher Ereignisse zeichnet Gott ein stilles, aber kraftvolles Bild, die Erstlinge, die früh gereift sind und dem Lamm zur Freude gehören. Dieses Bild wirft Fragen auf, was unterscheidet sie von der großen Masse der Gläubigen? Und was hat ihr frühes Reifen mit unserem Alltag und unserer Liebe zu Jesus zu tun? Die Erstlinge in Gottes endzeitlicher Ernte. Wenn Gott in der Offenbarung die 144.000 als Erstlinge zeigt, öffnet er einen Blick in sein Herz für die Endzeit. Er sieht nicht nur eine unüberschaubare Masse von Erlösten, sondern unterscheidet innerhalb seines Volkes zwischen der ersten reifen Frucht und der späten, großen Ernte. Dieses Unterscheiden ist keine kalte Sortierung, sondern Ausdruck seiner Freude, wie ein Landwirt, der die erste, goldene Gabe mit besonderer Liebe in die Hand nimmt. In 3. Mose 23 heißt es, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Noch bevor die Felder komplett eingebracht sind, steht Gott schon mit der ersten Gabe in der Hand vor seinem Haus. Durch die ganze Schrift hindurch bleibt dieses Bild, das erste, früheste, zarteste gehört ihm in besonderer Weise. So entsteht eine Linie von der Erstlingsgabe im guten Land bis zu den Erstlingen, die mit dem Lamm auf dem himmlischen Zion stehen. Die Erstlinge für Gott und für das Lamm, die in Vers 4 erwähnt werden, sind diejenigen aus Gottes Ernte, die am frühesten zur Reife gelangen. Diese frühen Überwinder sind die zuerst Gereiften auf Gottes Feld. Daher werden sie vor der eigentlichen Ernte als Erstlinge für Gott und für das Lamm eingeholt. Nach den Versen 14 bis 16 wird die Ernte erst später eingebracht. Das bedeutet, dass sie vor der Ernte in den Himmel entrückt werden, so wie die Erstlinge des guten Landes eingeerntet und in den Tempel Gottes gebracht wurden, bevor die Ernte eingebracht wurde. Dabei geht es nicht um eine geistliche Elite, die sich etwas auf ihre Leistung einbilden könnte, sondern um einen Teil der Ernte, der früher reift, weil er sich früher und tiefer der Sonne des Christus aussetzt. Paulus schreibt, jetzt aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Christus selbst ist die wahre Erstlingsfrucht, und alle weiteren Erstlinge sind nichts anderes als ein Abglanz seiner Reife in den Seinen. Dass sie vor der großen Trübsal hineingeholt werden, macht deutlich, dass Gott mitten im Gericht Freude sucht. In einer Welt, die ihrem Höhepunkt an Widerstand entgegengeht, hat er zugleich ein Volk, das ihn früh in seiner Heiligkeit und Liebe widerspiegelt. Die Zahl der 144.000 ist mehr als ein statistischer Wert. Sie trägt symbolisch in sich, was Gott mit seinem Volk im Rahmen seines ewigen Vorsatzes erreichen will. 12 steht in der Schrift immer wieder für das vollendete, von Gott geordnete Volk, 12 mal 12, dazu vertausendfacht, spricht von einer von Gott geformten, vielfach vervielfältigten Vollständigkeit. Gott will nicht nur einzelne geistliche Solisten, sondern ein geordnetes, miteinander verbundenes Erstlingsvolk. Zugleich bleibt die Zahl begrenzt. Sie deutet an, dass nicht alle, die an Christus glauben, zur gleichen Zeit den gleichen Grad an Reife erreichen. Gottes Gerechtigkeit bleibt unangetastet, jeder, der an Christus glaubt, gehört unwiderruflich zu ihm, aber seine Freude ist abgestuft, es gibt solche, die zu seiner besonderen Befriedigung früher zur Reife kommen. Wer dieses Bild auf sich wirken lässt, spürt, wie persönlich Gottes Weg mit den Seinen ist. Er übersieht keinen, aber er übersieht auch nicht, wenn einzelne Herzen sich ihm mit ungeteilter Liebe öffnen und sich schneller von ihm durchdringen lassen. Das erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen, darin kommt die Zärtlichkeit eines Gottes zum Ausdruck, der sich am Anfang der Ernte schon an einem kleinen, reifen Anteil erfreut. Dieser Blickwinkel entlastet und ermutigt zugleich, die Frage ist nicht, zu welcher Gruppe man gehören wird, sondern ob das eigene Herz sich heute so von Christus bescheinen lässt, dass aus dem Glauben reife Liebe wird. In dieser Perspektive bekommt jedes verborgene Wachstum Gewicht, Gott sieht es, er ehrt es, und er macht daraus eine Erstlingsfrucht zu seiner Freude. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Jetzt aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Die Erstlinge sind damit wie ein Spiegel, den Gott uns hinhält, nicht, um uns zu vergleichen, sondern um zu zeigen, wie kostbar ihm reife Christusähnlichkeit schon jetzt ist. Wer weiß, dass Gott mitten in der dunkler werdenden Geschichte eine frühe, duftende Gabe für sich sammelt, beginnt seinen Alltag anders zu deuten. Unspektakuläre Treue, stille Hingabe, beharrliches Ringen um Reinheit erscheinen dann nicht mehr klein und unbedeutend, sondern tragen den Geschmack der Erstlingsfrucht. Gerade dieses Bewusstsein kann helfen, die eigene Lebenszeit nicht zu vertrödeln, sondern sie als kostliche Gelegenheit zu sehen, Gott schon jetzt etwas von der Reife zu geben, die er am Ende in der ganzen Ernte genießen wird. Kennzeichen der Erstlinge: Liebe, Reinheit und Wahrhaftigkeit. Die Erstlinge werden in der Offenbarung nicht zuerst durch ihre Zahl, sondern durch ihr Gepräge beschrieben. Es fällt auf, dass ihre Stirn eine Art sichtbare Überschrift trägt, den Namen des Lammes und den Namen seines Vaters. Damit wird nicht nur Besitz angezeigt, sondern innere Zugehörigkeit. Was innen wahr ist, steht außen geschrieben. Über ihnen steht nicht der wechselhafte Name dieser Welt, sondern der Name dessen, der sie erlöst und geheiligt hat. So entsteht ein scharfer Kontrast zum Malzeichen des Tieres, das ebenfalls auf Stirn und Hand drängt, aber zur Lüge und Verformung bindet. Hinter beiden Zeichen stehen zwei Väter, über die Erstlinge der Vater und das Lamm, über der anderen Seite der Vater der Lüge. Die Stirn spricht davon, wessen Gedanken uns prägen, wessen Urteil über uns Gewicht hat und in wessen Geschichte wir uns verorten. Vers 1 zeigt auch, dass die 144.000 den Namen des Lammes und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben haben. Das kennzeichnet, dass sie eins sind mit dem Lamm und mit dem Vater und dass sie zu ihnen gehören. Der Name des Lammes und der Name des Vaters auf den Stirnen dieser frühen Überwinder stehen im Gegensatz zu dem Namen des Tieres, der auf die Stirnen seiner Anbeter geschrieben ist. Diese Kennzeichnung hat eine tiefe Entsprechung im Herzen. Die Erstlinge werden als Jungfrauen beschrieben, nicht im Sinne äußerer Askese, sondern als innere Ungeteiltheit. Paulus gebraucht eine ähnliche Sprache, wenn er von der unverheirateten Frau sagt, sie sei für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Ein jungfräuliches Herz ist eines, das nicht in zwei Richtungen lebt, nicht zugleich dem Lamm und den Götzen dieser Zeit ergeben sein möchte. Es lässt sich nicht durch religiöse Kompromisse, subtile Götzen oder verdeckte Selbstsucht verunreinigen. Ob verheiratet oder unverheiratet, ob auffällig begabt oder ganz unscheinbar, die Erstlinge haben Christus als ihre erste und eigentliche Liebe bewahrt. In ihnen hat das Lamm Vorrang vor jeder scheinbaren Freiheit und vor jeder Einladung, das Evangelium zu verwässern. Eng mit dieser Reinheit verbunden ist der Zug der Wahrhaftigkeit. Über die Erstlinge heißt es, dass in ihrem Mund keine Lüge gefunden wurde. Lüge ist in der Schrift mehr als das falsche Wort, sie ist ein ganzes System des Verstellens, des Doppellebens, des taktischen Redens. Wer aus der Sphäre des Vaters der Lüge herausgerufen ist, beginnt, in der Wahrheit zu leben, auch wenn das kostet. Wahrhaftigkeit macht verletzlich, weil sie auf das Tarnnetz verzichtet. Aber gerade darin leuchtet die Reife dieser Menschen, sie haben erlebt, dass der heilige Gott vertrauenswürdig ist und haben aufgehört, sich durch Halbwahrheiten zu sichern. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen, im Leben der Erstlinge wird dieses Wohlgefallen konkret, sie leben transparent vor Gott und Menschen, und ihr Reden trägt den Ton der verlässlichen Liebe. Aus diesen Wegen mit Gott entsteht das neue Lied, das nur sie lernen können. Es ist kein Sonderrepertoire, das Exklusivität schaffen soll, sondern der Ausdruck einer Geschichte gelebter Gnade. Wer in Versuchungen, verborgenen Entscheidungen und Bedrängnissen immer wieder am Lamm festgehalten hat, bekommt einen Klang im Herzen, den sich niemand aneignen kann, der den Weg nicht gegangen ist. Die Liebe, die rein blieb, die Wahrhaftigkeit, die nicht zurückwich, die Zugehörigkeit, die Stirn des Lebens prägte, all das fließt in dieses Lied ein. Der Gedanke, dass Gott solche Reife wahrnimmt und sich daran freut, ist nicht belastend, sondern befreiend, er macht Mut, die eigenen Grauzonen nicht zu pflegen, sondern sich nach einem einfachen, klaren Herzen zu sehnen, in dem der Name des Lammes ungeteilt geehrt wird. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und ist er geteilt? Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist, die Verheiratete aber ist für die der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Wo Liebe, Reinheit und Wahrhaftigkeit zusammenfinden, wächst in einem Menschen die stille Würde eines Erstlings. Nicht Fehlerlosigkeit zeichnet dieses Leben aus, sondern ein tiefes, immer wieder erneuertes Ja zu Christus als der ersten Liebe. Wer sich von ihm die Stirn beschreiben lässt, wer sein Herz auf ihn ausrichtet und sein Reden unter sein Licht stellt, der wird mehr und mehr zu dem, was die Offenbarung zeigen will, zu einem Menschen, an dem Gott seine Freude hat, mitten in einer Zeit der Verwirrung. Der Gedanke daran ist nicht dazu gegeben, Angst vor dem Verpassen zu erzeugen, sondern um das Begehren zu wecken, jetzt schon mit dem Lamm in einer Übereinstimmung zu leben, die eines Tages in ein neues Lied mündet. Heute als Erstlingsfrucht reifen, im Alltag dem Lamm folgen. Die Erstlinge erscheinen leicht als eine ferne, endzeitliche Gruppe, deren Kennzeichen faszinieren, aber vom eigenen Alltag weit weg scheinen. Doch die Schrift zeichnet sie nicht, um Neugier zu befriedigen, sondern um einen Stil von Nachfolge vor Augen zu führen. Sie werden als solche beschrieben, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Ihre Identität hängt nicht daran, wo sie sich geografisch oder historisch befinden, sondern daran, wer sie führt. Ob sie noch in der Spannung dieser Welt leben oder schon auf dem himmlischen Zion stehen, ihr Zuhause ist eine Person. Darin liegt ein Schlüssel für die Gegenwart, wer heute lernt, mit Jesus durch gewöhnliche Tage zu gehen, für den verliert der Übergang von hier nach dort seinen Schrecken. Der Himmel ist für solche nicht primär ein Ort, sondern die ungehinderte Fortsetzung einer vertrauten Gemeinschaft. Wir müssen dem Grundsatz in Vers 4 folgen. Dieser Grundsatz ist, dass wir, Schwestern wie Brüder, unsere Jungfräulichkeit bewahren und auf den Herrn schauen müssen, damit er uns durch seine Gnade für sich selbst bewahrt. Wir sollten nicht nur Kämpfer sein, sondern auch Erstlinge, solche, die früher reifen zur Befriedigung des Herrn. Wir müssen sagen, Herr, um deiner Befriedigung willen möchte ich früh reifen. Herr, ich kümmere mich nicht um meine Entrückung, ich kümmere mich um deine Befriedigung. Ich möchte in den Himmel genommen werden, um dich zu befriedigen. Herr, solange ich dich befriedigen kann, macht es für mich keinen Unterschied, ob ich auf der Erde oder im Himmel bin. Dies ist die Haltung der lebenden Überwinder. Diese Perspektive verändert den Umgang mit Freiheit, Leid und Versuchung. Wenn das Ziel nicht in erster Linie darin besteht, möglichst unversehrt durch kommende Drangsal zu kommen, sondern darin, für die Freude des Herrn früher zu reifen, bekommen viele Entscheidungen ein neues Gewicht. Was rein äußerlich erlaubt sein mag, verliert seinen Reiz, wenn es die innere Schärfe der Gemeinschaft mit Christus abstumpft. Paulus deutet auf diese innere Spannung, wenn er sagt, und er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch vollständig und ganz, und es möge unversehrt bewahrt werden euer Geist und eure Seele und euer Leib ohne Tadel, bei dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das Leben der Erstlinge ist von dieser Heiligung durchzogen, sie ist kein enges Korsett, sondern ein Raum, in dem Freude und Nähe wachsen. In dieser Sicht wird der Gedanke, eine Erstlingsfrucht zu sein, nicht zu einer schweren Last, sondern zu einer tiefen Motivation. Wer den Herrn liebt, beginnt zu spüren, wie kostbar es ist, wenn er schon jetzt Freude an der Reife seiner Kinder haben kann. Jede verborgene Stunde mit ihm, jede Treue im Kleinen, jede entschiedene Abkehr von der Lüge, jede stille Hinkehr zu seinem Wort wird Teil einer Geschichte, die Gott nicht vergisst. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Das ist mehr als die Aussicht auf eine besondere Belohnung, es ist die Erfahrung, dass schon das Leben mit ihm selbst der Lohn ist. So entsteht eine Haltung, die sich nicht von Angst vor der großen Trübsal antreiben lässt, sondern von der Hoffnung, Gott früh eine Freude zu sein. Der Blick richtet sich weniger darauf, wann und wie Gott seine Überwinder entrücken wird, sondern darauf, wie er in diesem Augenblick geliebt und geehrt werden kann. Wer so lebt, entdeckt, dass das Evangelium nicht nur rettet, sondern formt, nicht nur aus dem Gericht herausführt, sondern in eine Liebesgeschichte hinein. In dieser Geschichte ist Platz für Schwäche und Versagen, aber sie läuft auf das Ziel zu, dass Christus einer Braut gegenübersteht, die keinerlei Flecken oder Runzeln oder dergleichen habe, sondern dass sie heilig und makellos sei. Die Erstlinge sind ein Vorgeschmack auf diese Vollendung, und jeder Schritt treuer Nachfolge heute trägt etwas von diesem Geschmack in die Gegenwart. Und er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch vollständig und ganz, und es möge unversehrt bewahrt werden euer Geist und eure Seele und euer Leib ohne Tadel, bei dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Im Licht der Erstlinge bekommt das einfache, verborgene Christenleben ein leises, aber tiefes Gewicht. Wo ein Mensch lernt, dem Lamm im Alltag zu folgen, das Herz von vielen Stimmen zu lösen und auf seine Stimme zu hören, wachsen Spuren jener Reife, die Gott am Ende in den Erstlingen sichtbar machen wird. Diese Sicht nimmt dem Glauben die Hast und gibt ihm Zielrichtung, nicht der spektakuläre Erfolg, sondern die stille Übereinstimmung mit Christus wird entscheidend. So kann der Gedanke an die Endzeit nicht in Resignation führen, sondern in eine stille, entschlossene Hoffnung, dass jeder Tag Gelegenheit ist, etwas von dem Lied zu lernen, das einmal vor dem Thron erklingen wird. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du als das Lamm mitten in allen Erschütterungen dieser Welt auf Zion stehst und dir eine Erstlingsfrucht für die Freude des Vaters und deine eigene Freude sammelst. Richte unser Herz neu auf dich aus, damit unsere Liebe zu dir stärker ist als jede Versuchung, jeder Kompromiss und jede Furcht vor der Zukunft. Reinige unsere Lippen von jeder Lüge und fülle uns mit deinem Geist, damit unser Leben ein wahrhaftiges, einfaches Ja zu dir ausdrückt. Lehre uns, dir im Verborgenen zu gehören, in kleinen Entscheidungen rein zu bleiben und so zu leben, dass der Himmel uns nicht fremd ist, sondern nur die Fortsetzung einer vertrauten Gemeinschaft mit dir. Lass in uns schon jetzt das Lied der Erstlinge wachsen, ein Lied der Gnade, der Bewahrung und der Liebe, das einmal vor deinem Thron vollendet erklingen wird. Stärke alle, die müde sind oder an sich selbst zweifeln, durch deine treue Zusage, dass du das gute Werk zur Reife führst. Halte uns in deiner Nähe, bis der Tag anbricht, an dem du deine Ernte vollendest und Gott alles in allem sein wird. Amen.